darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen, sowohl die Kollegen als auch vor allem die Sachverständigen, die heute sich extra aufgemacht haben, um uns zu beraten hier und teilweise auch zugeschaltet. Und da wir sehr mit der Zeit im Verzug sind, will ich gar nicht lange Vorrede halten. Schön, dass Sie da sind. Es geht um einen CDU-CSU-Antrag mit dem Titel Engagement fördern. Ehrenamt stärken, Vereine entlasten, Bürokratie in der Ehrenamts- und Vereinsarbeit abbauen. Das skizziert ja auch schon, worum es geht. Wir starten üblicherweise mit einem Eingangsstatement von 4 Minuten. Angesichts der vorgerückten Zeit würde ich Sie bitten, nur die allerwesentlichsten Punkte vielleicht voranzustellen. Und ansonsten haben Sie uns ja auch schriftliche Stellungnahmen eingereicht, auf die man verweisen kann. Gut, dem einen Zuschauer, den wir haben, sei noch gesagt, keine Aufnahmen und dergleichen und bitte keine Jubelausbrüche und dergleichen. Die Regierungsseite ist auch vertreten und ich würde sagen, wir starten. Und als ersten Sachverständigen haben wir Herrn Stefan Diefenbach-Trommer. Ich hoffe, dass die Leitung auch schon steht und dass wir loslegen können.
Ja, und ich hoffe, der Ton funktioniert auch.
Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank, wunderbar. Sie haben das Wort.
Und genau, dann rede ich einfach schneller.
Dann 2. Ja, genau.
2, oh mein Gott. Und ich kriege aber 25% Rabatt bei der Bahn für die Verspätung, habe ich gehört. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, erstmal vielen Dank für die Einladung und die Chance, hier Stellung zu nehmen. Vielleicht kurz zum Begriff von Bürokratiebelastung. Natürlich ist in dem Sinne jede Kontrolle durch den Staat eine Belastung, die aber auch sinnvoll ist im Rechtsstaat, weil sie eben Sicherheit herstellt und Kontrolle ermöglicht. Wenn wir das Beispiel von Gemeinnützigkeitsrecht nehmen, was ja wichtig ist, damit Dritte auch darauf vertrauen können auf den Status, muss der Staat natürlich kontrollieren, aber diese Kontrolle muss ausgewogen sein zwischen Staat und Zivilgesellschaft. Würde der Staat überkontrollieren, wären wir im Bereich einer Beschränkung von Freiheit, die vielleicht auch Grenzen von Civic Space, von Shrinking Spaces reißt, und das will ja hierzulande niemand. Aus unserer Sicht muss die Entlastung, die sinnvoll ist, natürlich ansetzen bei den engagierten Menschen, und eine Entlastung in dem Sinne ist freilich auch, wenn der Staat mehr Aufgaben übernimmt, auch im Sinne eines Services. Manchmal ist es ja so, dass er scheinbar Aufgaben vom Staat in die Zivilgesellschaft abgeschoben werden und hier die Belastung erhöhen, sondern hier, finden wir, muss die Verwaltung das tun. Eine Belastung bei der Bürokratie ist auch, dass wir sehr verschiedene Zuständigkeiten haben. Wir sind jetzt hier im Rechtsausschuss, Vereinsrecht, Stiftungsrecht ist ein Thema. Es betrifft auch gemeinnützigkeitsrechtliche Themen. Es geht aber auch viel, es kommt im Antrag gar nicht vor, um Förderrichtlinien. Das ist für die Engagierten sehr anstrengend, sich immer wieder auf andere Bereiche einzustellen, sowohl bei Gesetzgebung wie auch der Verwaltung. Also das zu bündeln, Klarheiten zu haben, wäre eine echte Belastung. Eine Transparenz für diese Belastung herzustellen, wie in Ziffer 1 des Antrags der Union dargestellt, finden wir gut. In Ziffer 2 und 3 sind wir skeptisch, weil diese pauschalierte Messung macht am Ende, glaube ich, nur mehr Aufwand. Sie hören vielleicht, ich sehe die Uhr übrigens nicht, aber das macht mir erstmal nichts, Sie werden reingrätschen.
Sie hören, dass ich von... wäre abgelaufen. Sollen wir uns darauf verständigen, dass wir noch Zeit für Fragen haben und Sie dann...
Dann lassen wir jetzt einen Gedanken noch zu Ende führen, nur, weil ich den Begriff Zivilgesellschaft habe, nämlich Ehrenamt. Dieser Begriff Ehrenamt ist sehr unscharf, weil wir auch bezahltes Engagement haben, gerade für die Bürokratie, und das Ehrenamt auch in anderen Bereichen gibt. Und vielleicht noch ein Gedanke, ich leuchte noch schnell ein. Ich empfehle sehr zwischen kleinen und großen Vereinen systematisch zu unterscheiden. Große, die Apparate haben, und kleine, die wirklich von Laien und ohne Geld geführt werden und die oft überfordert sind. Vielen Dank für die schnelle Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, das war doch trotzdem sehr substanziell, und es hat das Wort nun Herr Jan Holze.
Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt ist nicht nur fördernd tätig, sondern auch im Bereich der rechtlichen Beratung, Orientierung tätig und macht auch Fortbildung. Deswegen umso sinnvoller, auch die Stiftung mit einzubeziehen. Ehrenamt ist im Trend. Knapp 29 Millionen engagieren sich, aber vor allem immer stärker projektgebunden und kurzfristig. Während wir 1999 noch 36,8% in der freiwillig Engagierten in Vorstands- und Leitungsfunktionen haben, haben wir 20 Jahre später nur noch 26,3%, also eine Abnahme. Gegenläufige Bewegung haben wir bei den Organisationsentwicklungen. Immer mehr Organisationen dort draußen gibt es, mittlerweile über 650.000. Das heißt, es gibt einen Konkurrenzkampf um diejenigen, die sich in den Organisationen noch engagieren, und zwar in Leitungs- und Vorstandsfunktionen. Das tun sie nicht, wenn sie mit bürokratischen Aufwänden verbunden sind. Das heißt, wir müssen dort ganz klar ansetzen, die Bürokratiebelastung zurückfahren. Eine nicht veröffentlichte Umfrage der DSEE zeigt, dass 83% den Grad der Bürokratiebelastung als hoch bis sehr hoch einschätzen. Und insofern sind alle Bemühungen rund um die Thema Entlastung zu begrüßen. Aber wir wissen nicht, wo genau diese Belastungen stattfinden. Dafür Transparenz zu schaffen, ist eine Aufgabe von uns allen. Und deswegen politische Bemühungen darum sind sinnvoll und notwendig. Das heißt, den Zeitaufwand und die Kosten zu ermitteln, transparent darzustellen, wo Bürokratie stattfindet, ist notwendig, aber nicht nur am Anfang, sondern auch im Laufe eines Gesetzgebungsverfahrens und deswegen auch hinterher, nicht nur im Rahmen des Praxischecks Ehrenamt, sondern auch hinterher. Darum ist es sinnvoll und notwendig, Transparenz darzustellen. Die notariellen Beglaubigungen zu vereinfachen, ist sinnvoll, wird an der Bürokratie etwas ändern. Der Schlüssel hierfür ist Digitalisierung. Die doppelte Satzungserfordernis zu streichen, ist sinnvoll und notwendig. Kooperationen sind der Schlüssel der Zukunft für das Thema Ehrenamt. Und letzter Satz, das Thema dynamische Verweisungsklauseln, um hier auch eine Gegenposition aufzubringen, klingt einfach, ist praktisch, aber schwierig, weil es neuen Streit innerhalb der Verbände und der Vereine organisieren wird. Denn wenn unterschiedliche Meinungen herrschen auf der Ebene der Verbände und der Mitgliedsorganisationen, kann das auch zu neuem Streit führen. Generell ist das Papier zu begrüßen und wir würden uns wünschen, wenn möglichst viel davon umgesetzt wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Dann hat das Wort Frau Dr. Meister-Schäufelin.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Der Antrag ist zunächst mal zu begrüßen. Denn Vereine und Ehrenamt sind sehr wichtig und die Bürokratisierung hat zugenommen und nicht abgenommen. Wir haben ja als Normenkontrollrat Baden-Württemberg eine Vereinsstudie durchgeführt, immerhin mit einem Rücklauf von 1.900 Vereinen. Und wir konnten das als repräsentativ einstufen in Baden-Württemberg. Hat ergeben, die größte Herausforderung, die die Vereine sehen, besteht darin, Funktionsämter neu zu besetzen. Aber schon an zweiter Stelle kam das Thema Bürokratisierung. Und interessant ist, die Regeln spielen in der Tat auch die wichtigste Rolle bei der Verortung. Wo kommt die Überbürokratisierung her? Aber nicht weit gefolgt ist es das Verfahren und die Verwaltungspraxis. Deshalb dürfen wir nicht unterschätzen, die Länder haben hier auch eine ganz wichtige Verantwortung. Bei der Frage, was stört am meisten, ist es nach wie vor, obwohl das ja jetzt, glaube ich, 6-7 Jahre schon her ist, mit dem Inkrafttreten, ist es der Datenschutz. Das muss man ganz klar sehen. Und an zweiter Stelle das Steuerrecht. Sehr zu begrüßen bei diesem Antrag ist, dass er nicht wie häufig bei Entbürokratisierungsbemühungen nur bei einzelnen Punkten ansetzt, also sozusagen flickschusterhaft versucht, das eine oder andere zu verbessern, sondern systemisch. Der Abbau von 25%, nachdem überhaupt der Bestand erhoben wurde, mit Hilfe von freiwilligen Surveys, die ja auch schon ständig stattfinden, also wenig Bürokratie, ist meines Erachtens notwendig, um überhaupt mal einen größeren Schritt voranzukommen und eine spürbare Entlastung der Vereine und des Ehrenamtes zu bewirken. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Dann hat als nächstes das Wort Herr Dr. Pusch.
Vielen Dank, dass ich heute hier für den DOSB als größte Bürgerbewegung mit Stellung nehmen darf. Größte Bürgerbewegung, das bedeutet mittlerweile mit Stand 1. Januar mehr als 28,7 Millionen Mitgliedschaften. Das sind gut 890.000 Mitgliedschaften mehr als im Vorjahr, also 890.000 Menschen, die Sport treiben wollen, aber eben auch 890.000 Mitgliedschaften mehr, die verwaltet sein wollen. 890.000 Mitgliedschaften, bei denen mit Sicherheit auch neue Mitglieder darüber nachdenken, ob sie als übungsleitende Kampfrichter, Vorstand oder einfach nur mit helfender Hand im Verein anpacken. In allen soll die Entscheidung möglichst gleich gemacht werden, genauso wie diejenigen Engagierten, die sich seit Jahren bereits in den etwa 86.000 Sportvereinen der Bundesrepublik ehrenamtlich betätigen. Ehrenamtliche seien der soziale Kitt der Gesellschaft, heißt es so schön. Aber auch der Kitt ist zu pflegen, damit er nicht zu bröckeln beginnt. Dazu gehört es auch, dass Ehrenamtlichen die Möglichkeit gegeben wird, sich auf ihre wertvolle inhaltliche Arbeit zu konzentrieren, egal in welchem steuerbegünstigten Bereich der Gemeinnützigkeit, Wohltätigkeit oder kirchlichen Betätigung sie stattfindet. Insbesondere in den letzten Jahren sind die Anforderungen durch neue Register, die Informationen wünschen, datenschutzrechtliche Regelungen, die in den Fokus rücken oder steuerrechtliche Neuregelungen in ihrer Menge und Komplexität gestiegen, während es nahezu keine Erleichterungen in bürokratischer Hinsicht gegeben hat. Vor diesem Hintergrund ist das Ansinnen, das hinter dem Fraktionsantrag steht, nämlich Engagement zu fördern, Ehrenamt zu stärken und Vereine zu entlasten, indem die Bürokratie in der Ehrenamts- und Vereinsarbeit abgebaut wird, mit offenen Armen zu begrüßen. Eine Bundesregierung, die wichtige Aufgaben des Zusammenlebens und der gegenseitigen Unterstützung auch in die Hände von ehrenamtlichen und bürgerschaftlich engagierte Personen legt, sollte für diese auch bestmögliche Rahmenbedingungen schaffen. Die vorgeschlagenen formalen steuerlichen und rechtlichen Handlungsvorschläge sind generell beachtenswert und sollten durch die Bundespolitik aufgegriffen werden. Im Hinblick auf die einzelnen Vorschläge und die Stellungnahmen dazu verweise ich auf meine eingereichte schriftliche Stellungnahme und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Dr. Fusch. Dann schalten wir zu Professor Clemens Pustyowski.
Guten Tag, ich hoffe, Sie können mich akustisch auch hören, ja, weil ich leider technische Probleme hatte.
Alles gut, Sie können loslegen.
Wunderbar. Vielen Dank für die Gelegenheit, mich heute äußern zu dürfen. Der Entschließungsantrag, der heute hier besprochen wird, ist grundsätzlich unterstützenswert. Allein die Zielsetzungen Engagement fördern, Ehrenamt stärken, Vereine entlasten, kann eigentlich nur vollumfänglich unterstützt werden. Ich möchte mich in meiner Stellungnahme auf drei Thesen beschränken, in denen ich Ergänzungen oder Änderungen vorschlage. These 1, Rechtssicherheit bei Satzung und Gemeinnützigkeit. Wer Vereine und deren Verantwortliche grundlegend unterstützen will, der muss erkennen, dass bereits die Satzung für viele das zentrale Problem darstellt. Vereine benötigen von Vereinsregistern und hinsichtlich der Gemeinnützigkeit von der Finanzverwaltung anerkannte und rechtssichere Mustersatzungen und modulare Alternativen. Hier wäre dringender Änderungsbedarf. Zweite These, Rechtssicherheit statt Deregulierung. Vereine benötigten neben der angestrebten Deregulierung noch viel mehr standardisierte und vereinfachte Compliance-Regelungen, bundeseinheitlich klare und verständliche Musterverträge, Formulare und auch Checklisten. These 3, Gemeinnützigkeitsprüfung vereinfachen. Soweit vorgeschlagen wird, das Intervall für die Gemeinnützigkeitsprüfung heraufzusetzen, würde ich diesem widersprechen, weil die Rechtsunsicherheit damit nur noch statt 3 Jahre auf 5 Jahre hochgesetzt würde. Vielmehr wären hilfreich Vorabprüfungen bereits bei Gründung und Satzungsänderung, darüber hinaus aber auch die Aberkennung der Gemeinnützigkeit wirklich nur in besonderen Ausnahmefällen. Ich hoffe, dass wer auch immer in die Verantwortlichkeit ab Ende Februar eintritt, hier auch Änderungen vornehmen wird. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann haben wir als nächstes Frau Dr. Schwab hier und Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Danke, dass ich hier mit Ihnen sprechen darf. Durch ständig komplexer werdende Regulierung nehmen Verwaltungsaufgaben, nehmen Meldepflichten und auch persönliche Handlungsrisiken zu. Damit sich Bürgerinnen und Bürger für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, für den Schutz unserer Demokratie und für die Gestaltung von Transformationsprozessen überhaupt engagieren können, benötigen sie gute Rahmenbedingungen und nachhaltige Engagementstrukturen. Und darauf möchte ich gerne einen besonderen Blick legen, auf die Strukturen der Zivilgesellschaft. Wir haben auf der einen Seite das ehrenamtliche Engagement, die Funktionsträgerinnen und Funktionsträger. Da geht ja auch der Antrag der CDU-CSU-Fraktion darauf ein, unter Ziffer 1. Das würden wir auch unterstützen, dass Ehrenamtliche unbedingt entlastet werden sollten. Denn in den vergangenen Jahren wurden trotz immer lauter werdender Forderungen zur Entlastung ja eher weitere bürokratische Hürden geschaffen. Wir brauchen aber auch gute Bedingungen für das Engagement in Strukturen und für die Strukturen, die Infrastrukturen für das Engagement bereitstellen und fördern. Hier haben wir auch unter Ziffer 1 empfohlen, dass die Registerreform in den Blick genommen wird. Das heißt, dass inzwischen diese diversen vorliegenden Registerpflichten, die zu erfüllen sind, in ein konsistentes Registerkonzept überführt werden. Ich verweise auf unsere Stellungnahme. Ich möchte außerdem eingehen auf einen weiteren Punkt, nämlich auf die Einbindung Ehrenamtlicher, wie wir finden, eine ganz besonders gute Idee. Hier würden wir aber auch Hauptamtliche in gemeinnützigen Organisationen sehen, die sich mit ihrer Arbeit für gute Rahmenbedingungen für das Engagement einsetzen und die bei der Überprüfung von neuen Vorhaben des Gesetzgebers dringend mit einbezogen werden sollten. Der Punkt 10, Datenschutz, das sehen wir eher kritisch. Da könnte eine Entlastung durch eine zusätzliche Beratungsleistung herbeigeführt werden. Und bei der Anhebung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale, Punkt 11, da würden wir vor der Monetarisierungsfragestellung warnen. Insgesamt möchte ich Sie bitten, in Betracht zu ziehen, dass bürokratische Hürden durch einfache, angemessene, einheitliche und transparente Förderbedingungen unbedingt zu reduzieren sind und dass das ein wesentlicher zusätzlicher Punkt ist, den ich hier für Sie auf die Agenda setzen möchte. Ich danke Ihnen vielmals.
Danke schön, Frau Dr. Schwab. Wir kommen dann zu Stefan Tremmel, erkennbar Vertreter des Sauerländer Schützenbundes.
Ja, sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende, sehr geehrte Ausschussmitglieder und Anwesende, ich hoffe, man versteht mich. Zunächst einmal herzliches Dankeschön für die Einladung für die heutige
Sitzung. Sie könnten uns einen Gefallen tun, wenn Sie etwas näher ans Mikro gehen.
Sehr gerne. Danke. Ich hoffe, dass man mich jetzt ein bisschen besser versteht. Nochmal herzliches Dankeschön für die Anwesenheit, dass ich heute Anwesenheit sein darf und wie Sie sehen, als Vertreter eines Traditionsschützenverbandes. Wir haben 346 Mitglieder im Sauerländer Schützenbund. Unsere Mitglieder sind unsere Bruderschaften und Schützenvereine mit insgesamt 172.000 ehrenamtlichen Schützenschwestern und Schützenbrüdern. Als reiner Traditionsschützenverband haben wir zwar eine Kooperation für unsere Skisportunterabteilung, die aber jetzt in diesem Fall meines Erachtens nicht gerade so den Kern für mich betreffen. Da sind wir sicherlich beim DOSB und über den Westfälischen Schützenbund mit dabei. Ja, was sind wir? Wir sind letztendlich die Gestalter und Unterstützer in unseren Kommunen, in unseren Dörfern. Und ich sage es mal ganz deutlich, ohne die Schützen vor Ort ist sicherlich das Brauchtum, ist auch karitative Unterstützung vor Ort, aber auch sicherlich Kultur irgendwo ja, brachliegend. Und das wäre sehr, sehr schade. Denn gerade wenn ich auch mal schaue, was unsere Vereine und Bruderschaften an Schützenhallen entsprechend in Eigenleistung erbaut haben, sind das Dreh- und Angelpunkte in den Ortschaften, die nicht nur den Schützen, sondern natürlich auch allen Bürgerinnen und Bürgern entsprechend zur Verfügung stehen. Gehen wir mal weiter. Spürt Sie jetzt ein bisschen was? Die Ausführung haben Sie ja ein bisschen deutlicher dann entsprechend zugestellt bekommen. Über dem Ganzen steht natürlich das Ehrenamt an allererster Stelle, denn ich wüsste nicht einen einzigen Schützenbruder oder eine Schützenschwester, die aufgrund dessen, dass sie Mitglied in einem Schützenverein ist, irgendwo eine monetäre ja, Unterstützung bekommt. Sinn der ganzen Sache ist, hier den Antrag mit zu unterstützen, um die entsprechenden bürokratischen Hürden entsprechend abzubauen. Unsere Vereine kämpfen viel mit Nachwuchssorgen, gerade in dem Bereich der Vorstandstätigkeiten. Die Situation ist, auch da ist natürlich immer wichtig, neue, gute Leute in die Vorstände hineinzubekommen. Und nicht jeder ist bereit, Zeit zu investieren und seine Familie sozusagen dann mal alleine zu lassen. Steigende finanzielle Belastungen durch entsprechende hohe Auflagen bei Veranstaltungen, Energiekosten, Instandhaltungskosten der Hallen. Wir möchten natürlich auch eine Zukunftsfähigkeit für unsere Vereine für die Zukunft haben und bitten darum, dass diesem Antrag, der Ihnen vorliegt, entsprechend Gehör gegeben wird, aber auch, dass dieser stattfindet bzw. stattgegeben wird. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, zu Ihnen zu sprechen und eine gute Beratung.
Vielen Dank. Ich schaue gerade mal da oben hin. Es ist hier nicht erlaubt zu filmen. Bitte löschen Sie das. Wir haben ja auch alles in der Mediathek. Das Statement des Kollegen wird auch da gut abrufbar sein. Dann kommen wir zu Herrn Jürgen Wagner. Sie haben das Wort.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank, dass ich da sein darf als Vertreter der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. als Bundesbeauftragter für Vereinsrecht, ein merkwürdiger Titel, aber ich beschäftige mich beruflich und in der DLRG hauptsächlich mit Vereins- und Verbandsrecht. Die DLRG besteht mit mehr als 610.000 Mitgliedern aus einem Gesamtverein mit 2.200 Vereinen. Wir leben diese Gemeinnützigkeit und alles in der Vereinspraxis ist unser täglich Brot. Deshalb glaube ich, wissen wir, wovon wir reden, wenn wir sagen, die Vereinspraxis fordert den Abbau der sogenannten überbordenden Bürokratie, die meines Erachtens auch nicht notwendig ist. Das steckt ja in dem Wort schon drin. Und nicht nur zu 25%, sondern bitteschön, wenn es überbordend ist, dann zu 100%. Also die Vereinspraxis begrüßt jede einzelne Erleichterung für Vereine und konzentriert sich dabei nicht nur auf die steuerrechtlichen Einzelheiten, Details oder die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen. Ehrenamtliches Engagement zu fördern und zu erhalten, ist eine parteiübergreifende Aufgabe. Deshalb freue ich mich, wenn ich von einer Partei eingeladen werde. Aber ich hoffe, dass alle hier das entsprechend auch so sehen. Zurück zum Antrag, die letzten 10 Sekunden. Zurück zum Antrag, hervorzuheben sind vor allem die Vorschläge, alles zu unternehmen, die Belastung durch überbordende Bürokratie zu reduzieren, Freibeträge zu erhöhen und vor allem Unsicherheiten abzubauen und gesetzliche Klarstellungen an der notwendigen Stelle vorzunehmen. Weitere Details in meiner Stellungnahme. Herzlichen Dank.
Wir danken Ihnen. Und als Letzte in der Runde hat das Wort Frau Professor Dr. Birgit Weitemeyer. Auch sie ist zugeschaltet.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass ich zu Ihnen sprechen darf. Ich schließe mich allen meinen Vorrednerinnen und Vorrednern an, dass wir zu viel Bürokratie im dritten Sektor haben. Als sich 2007 das Institut für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisation in Hamburg übernommen habe, da hatten wir ein Vereinsregister und wir hatten natürlich die Gemeinnützigkeitsprüfung durch die Finanzämter. Das war alles. Dann kam dazu die Leihregistrierung für Anleger, die Einführung der Datenschutzgrundverordnung, die mich auch als Vorständin zeitweise sehr beschäftigt hat. Und es gab keine gute Information, wie man damit umgeht. Ich habe unsere eigene Datenbank kurzfristig mal einfach abgeschaltet, weil ich solche Panik hatte. Zukünftig sind wir verpflichtet, barrierefreie Zugänge zu unseren Websites vorzusehen. Die Vorgaben des Mindestlohnerschwerungen 36a ESTG bei der Anrechnung von Kapitalertragssteuern, für Stiftungen natürlich vor allem, die verpflichtende E-Rechnung, von der auch noch keiner so richtig weiß, wie er damit umgeht, und die Vielzahl von neuen Registerpflichten. Dazu gekommen sind das Transparenzregister, Zuwendungsempfängerregister, Lobbyregister und ab 2026 das Stiftungsregister. Ich denke auch, dass man diese Zugänge vereinfachen sollte, da wirklich mal digital das irgendwie zusammenfassen sollte. Die ein oder andere Bürokratiebelastung kann man nicht abschaffen, weil sie ja durchaus auch ihren Sinn hat. Aber ich plädiere ganz stark dafür, dass wir Informationen für Vereine und Ehrenamtliche zur Verfügung stellen, die zentral, verlässlich, kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, etwa bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Und hoffe, dass ich noch Gelegenheit habe, über diese 2 Minuten hinaus zu den Einzelpunkten weiter Stellung zu nehmen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Soweit. Wir sammeln jetzt Fragen von den Kollegen, die dann in einer Antwortrunde, dann beginnend wieder bei Ihnen, Frau Professor Weitemeyer, und dann rückwärts im Alphabet reihum beantwortet werden. Die Kollegen sagen jeweils, an wen sie ihre Frage richten. Und dann können Sie sich das notieren. So, bitte an die Kollegen auch die Bitte, sich kurz zu fassen. Und es beginnt Kollege Limbacher von der SPD.
Ja, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, überhaupt hier heute uns Rede und Antwort stehen zu können. Ein wichtiges Thema bei aller Knappheit der Zeit. Deswegen, auch wenn das nicht von unserer Fraktion auf die Tagesordnung gesetzt wurde, glaube ich, kann man schon anerkennend sagen, dass wir uns mit aller Hingabe und der notwendigen Motivation auch über den Wahltermin hinaus genau mit diesen Dingen beschäftigen wollen. Das treibt uns schon sehr um. Insofern herzlichen Dank, dass Sie da sind. Und ich will mit meinen zwei Fragen beginnen. Eine erste Frage an Frau Professor Weitemeier. In dem Antrag ist ja von dieser sogenannten Business Judgment Rule immer die Rede. Auch wir haben das hier schon im Haus bei unterschiedlichen Gesetzesvorhaben immer wieder diskutiert. Und das kam immer wieder als Thema. Deswegen würde ich Sie gerne fragen, wie stehen Sie denn zu diesem Vorschlag? Haben Sie Fallbeispiele, die von so einer Regelung umfasst werden würden, beziehungsweise von einer Haftungsreduzierung wirklich bedeutsam wären? Das würde mich persönlich interessieren. Die zweite Frage wird an Herrn Jürgen Wagner gehen. Sie sprachen in Ihrer Stellungnahme ja davon, dass man analog zu einer Kleinunternehmerregelung auch die Vereine einteilen könnte. Und daran sollen sich dann die Erklärungspflichten bei der Umsatzsteuerpflicht messen. Die Frage ist darüber hinaus, welche Regelungen sind gerade für kleinere und mittelgroße Vereine besonders belastend, die dort umfasst sein könnten? Vielen Dank.
Dankeschön. Das Wort hat Dr. Martin Plum.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch vielen Dank an alle Sachverständigen für ihre Zeit und ihre Ausführungen. Ich habe mich natürlich als Mitglied der CDU-CSU-Fraktion, die diesen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht hat, sehr darüber gefreut, dass es ein positives Echo auf die grundsätzliche Zielrichtung gab, aber auch auf viele Details dieses Antrags. Herr Tremmel hat eben für das Schützenbrauchtum gesagt, das sind die Gestalter und Unterstützer der Kommunen vor Ort. Ich glaube, das kann man insgesamt auf die Vereine erweitern. Ich will als rheinischer Abgeordneter das Winterbrauchtum, die Karnevalsvereine hier heute explizit noch mal mit einbeziehen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe, dass wir hier die Vereine in ihrer ganzen Breite unterstützen. Ich möchte die erste Frage gerne stellen an Frau Meister-Schäufelin. Sie haben in Ihren einleitenden Ausführungen auch betont, dass es wichtig ist, systemische Ansätze zu wählen, um die Bürokratielast zu senken. Haben das auch kurz umrissen. Ich würde Sie aber noch mal bitten, die einzelnen Punkte, die der Antrag zu diesen systemischen Ansätzen enthält, zu bewerten. Eine zweite Frage würde ich gerne richten an Herrn Holze. Der Antrag enthält ja auch zwei Vorschläge, die in den Bereich der Haftung gehen. Einmal eine Erweiterung der Haftungsbeschränkung im Vereinsrecht, einmal die Einführung einer Business Judgment Rule auch im Vereinsrecht. Welche Rolle spielen diese Haftungsfragen in der Vereinsarbeit? Und wie bewerten Sie diese Ansätze durch eine Veränderung der Haftungsregeln, dem Ehrenamt entgegenzukommen?
Herr Müller hat das Wort.
Ja, Frau Vorsitzende, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich als Mitglied eines mitberatenden Ausschusses, des Sportausschusses, heute bei Ihnen sein darf, zu Gast. Herzlichen Dank für die Gelegenheit. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen, die uns ja im Weg, das Ehrenamt zu entlassen und insbesondere in der Bedeutung dieses politischen Ziels noch mal klar unterstützen und das Ziel unterstreichen. Meine Frage richtet sich an Herrn Tremmel. Herr Tremmel, Sie haben ja ausgeführt, welche Bedeutung das Schützenwesen, das traditionelle Schützenwesen, aber auch natürlich die Vereine insgesamt als ortstragende Vereine im Sauerland, aber das hat der Kollege Plum ja erwähnt, vermutlich weit darüber hinaus auch entsprechend haben. Mich würde so ein bisschen noch mal Ihre Sicht als Praktiker interessieren. Wir haben jetzt hier einen Vorschlag, ein Konzept erarbeitet. Wenn Sie in Ihre Mitgliedsverbände hineinhören, welche Punkte werden, wenn man es salopp formuliert, zu einem Aufatmen führen, wenn sich darum die Bundespolitik kümmert? Wir haben Punkte in der Haftung, wir haben Punkte im Finanzwesen. Wo sagen Sie, wo hilft es den Kollegen bei Ihnen vor Ort, dass es einen Ruck durchs Ehrenamt geht? Vielen Dank.
Das Wort hat Philipp Hartwig.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch von unserer Seite für die Stellungnahme und dass wir das wichtige Thema, was uns in der Zielsetzung auch eint, hier behandeln können. Ich habe zwei konkrete Fragen an Herrn Dr. Pusch. Die erste, das Thema Haftung, wurde schon angesprochen in Bezug auf die Bedeutung. Sie hatten ausgeführt in Ihrer schriftlichen Stellungnahme auch schon die Systematik bzw. die Höhe, um die es konkret geht in den 31a und 31b BGB, auch mit Verweis auf das Steuerrecht, wo es beispielsweise möglich ist, eine Kombination aus der Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale vorzunehmen. Da würde ich Sie bitten, das kurz auszuführen. Und die zweite Frage, seit August 2023 gilt über das DIRUG, oder gibt es die Möglichkeit, Änderungen online zum Vereinsregister anzumelden, das Verfahren online zu machen? Ist Ihnen da bekannt, wie viele das nutzen, oder wird das überhaupt genutzt, die Möglichkeit, dass man eben nicht in Präsenz erst zum Notar muss? Vielen Dank.
Frau Ruf, bitte.
Ja, auch von mir herzlichen Dank, dass Sie da waren und Stellung genommen haben und dass ich auch hier sein darf als Mitglied im Unterausschuss für bürgerschaftliches Engagement. Und ganz kurz zu Herrn Wagner. Ich kann Ihnen sagen, dass wir da parteiübergreifend im Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement ganz hervorragend zusammenarbeiten und dass das für uns alle ein ganz wichtiges Thema ist. Ich hätte zwei Fragen an die Frau Dr. Schwalb, weil Sie ja sozusagen mit Ihrem Netzwerk ein vielfältiges Engagement vertreten. Meine Frage zu den bereits bestehenden Hindernissen im ehrenamtlichen Engagement, die die Arbeit erschweren, könnten Sie mal im Detail die Hauptpunkte nennen? Und zwar, was mich besonders interessieren würde, ob es da tatsächlich Unterschiede gibt in den einzelnen, sage ich jetzt mal, Engagementgruppen. Gibt es da unterschiedliche Herausforderungen, die man eventuell auch unterschiedlich, denen man unterschiedlich begegnen müsste? Und das führt zu meiner zweiten Frage. Welche Rahmenbedingungen brauchen wir denn tatsächlich effektiv, um langfristig Ehrenamt zu fördern? Und gibt es da auch tatsächlich Unterschiede in den Ehrenamtsgruppen, sage ich mal, sodass man tatsächlich gezielter, differenzierter hingucken müsste? Dankeschön.
Frau Tesfayesis.
Ja, vielen Dank. Auch ich möchte mit einem Dank an die Sachverständigen starten, dass sie für dieses wichtige Thema ihre Expertise uns zur Verfügung stellen. Und würde angesichts der Zeit direkt in die Frage gehen. Zum einen, meine erste Frage geht an Herrn Diefenbach-Trommer. In der Stellungnahme lese ich Ihr Plädoyer für klare Zuständigkeiten. Und Sie schreiben, dass diese Unklarheit auch zu Belastung und zu Bürokratie in der Zivilgesellschaft führt. An der Stelle würde mich interessieren, wie könnte so eine klare Zuständigkeit aussehen, um Bürokratie abzubauen? Und meine zweite Frage würde gehen an Professor Pustyovsky. Sie sagten zuletzt bei Ihrem Eingangsstatement, sprachen Sie das Problem der Satzungen an und hatten ein Plädoyer für eine Mustersatzung. Ich glaube, das ist die Erfahrung, die alle Vereine machen, dass ein und dieselbe Satzung in unterschiedlichen Registergerichten unterschiedlich gewertet wird. Wenn Sie diesen Punkt näher ausführen würden, wäre es super, weil ich glaube, das brennt vielen Vereinen am Ende der Nägel.
Und es fragt nun Carsten Müller, und dann kommen wir in die Antwortrunde.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe zunächst eine Frage an Frau Dr. Meister-Schäufelin. Da geht es um die öffentliche Beglaubigung von Erklärungen und Anmeldungen zum Vereinsregister. Da würde mich mal Ihre Einschätzung interessieren. Da haben wir in dem Antrag Vorschläge gemacht, dass diese bisher notwendigen notariellen Beglaubigungen für kleine und mittlere Vereine oftmals mit großem Aufwand und auch Kosten verbunden sind. Wie bewerten Sie denn die Idee des Antrages, da auf eine konsequente Digitalisierung und damit auch zu einer Beschleunigung und zu einer Vereinfachung zu kommen? Und dann würde ich gerne eine weitere Frage an Herrn Holze richten. Und das ist etwas, was wir alle wahrscheinlich aus dem täglichen Leben kennen, wenn wir uns mit den Vereinen Tätigen unterhalten. Oftmals wird das Thema Datenschutzrecht angesprochen und als eine Erschwernis im Ehrenamt angesehen. Wir haben das im Antrag aufgegriffen und wollen Vereine, bei denen regelmäßig weniger als 50 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten befasst sind, von der Notwendigkeit, von der Verpflichtung freistellen, Datenschutzbeauftragte zu benennen. Was halten Sie von dieser Idee? Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir beginnen dann mit der Antwortrunde. Alle Sachverständigen haben Fragen gestellt bekommen, und Frau Dr. Weitemeier antwortet auf Kollegen Limbacher. Bitte orientieren Sie sich an einer Minute.
Ja, ich befürworte die Einführung einer sogenannten Business Judgment Rule auch für Vereine, Das heißt, wir haben einen sogenannten haftungsfreien Spielraum, wenn es um Entscheidungen unter Unsicherheit geht. Etwa ein Verein, der sich überlegt, wie hoch dürfen die Gehälter sein und da keine komplette Checkung des Marktes vornehmen kann. Etwa auch unternehmerische Entscheidungen für einen großen Krankenhausverein. Wir haben diese Regel, die für Entlastung sorgt, für Aktiengesellschaften, für GmbHs. Wir haben sie für Genossenschaften. Wir haben sie inzwischen auch für Stiftungen. Und was fehlt, sind die Vereine. Und das ist einfach ein Unding, dass da eine Lücke geschaffen wurde, die wir jetzt schließen müssen. Das ist ein leichtes. Wir haben die Vorbilder bei den anderen Rechtsformen. Das ist zu übernehmen. Und ist ein kleiner Baustein, nicht der einzige. Andere Bausteine wurden ja auch schon angesprochen, sind genauso wichtig. Ein kleiner Baustein, um hier für eine gewisse Haftungsentlastung und für das Gefühl, dass man nicht bei jeder kleinsten Fehlentscheidung persönlich haftbar gemacht wird, um da die Ehrenamtler, aber auch die Nicht-Ehrenamtler zu entlasten.
Vielen Dank. Herr Wagner hat das Wort. Sie hatten eine Frage von Kollegen Limbacher.
Ja, herzlichen Dank. Wenn die Frage so einfach zu beantworten wäre, dann hätten wir es auch schon lange gemacht. Bei einer Gründung eines Vereins geht es natürlich nicht zu unterscheiden zwischen kleinen, mittel und großem Verein, weil man noch nicht weiß, was daraus wird. Das für den DOSB mit 28 Millionen Mitgliedern, wie das vorher hieß, was anderes gelten muss als für einen Verein mit 30 Mitgliedern, ist auch klar. Aber Kriterien dort zu entwickeln, bei welchen einzelnen Belastungen die kleinen und mittleren Vereine ausgenommen werden sollten, das würde sich schon auf jeden Fall lohnen. Herzlichen Dank.
Danke, Herr Tremmel. Dann hat Frau Dr. Schwab die Gelegenheit zur... Herr Tremmel ist jetzt dran. Entschuldigen Sie bitte. Genau.
Das ist nicht weiter schlimm. Ich denke mal, der Herr Wagner wird verzeihen, dass er mit Tremmel angeredet worden ist. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich die grüne Schützenjacke hier anhabe, stehe ich hier selbstverständlich stellvertretend für das gesamte bürgerliche Engagement in vielfältigster Art und Weise und Ausprägung, die wir zum Glück bei uns allesamt im Vereinsleben haben. Und so gehe ich auch ganz stark davon aus, dass beispielsweise die Anhebung der Umsatzsteuergrenze den Vereinen, gerade insbesondere den kleineren Vereinen, unwahrscheinlich helfen wird. Alleine dieses Thema, wie nehme ich jemanden mit hinein? Ich muss mindestens einen Steuerberater schon mal dabei an der Hand haben, um das überhaupt gegenüber dem Finanzamt auch ordentlich darzustellen. Das wird deutlich einfacher. Das Thema Haftung innerhalb der Vorstände, brandheißes Thema, gerade um wieder Vorstände mit hineinzunehmen. Erleichterungen hierbei kann mit Sicherheit auch wieder helfen, junge, neue, dynamische Mitglieder in den Vorständen halt hineinnehmen zu können. Und das dritte, letzte, ja, steigende Genehmigungen, Auflagen, die von Seiten der Kommunen kommen, immer weitere Gebührensätze, die angehoben sind. Ich verstehe zwar die Situation, warum sowas kommt, aber es hilft uns Vereinen leider nicht, wenn wir immer steigende Anforderungen und immer mehr Sicherheitshürden nehmen müssen, statt dass uns vielleicht einfach mal das Leben ein kleines bisschen leichter gemacht wird. Trotzdem, Dankeschön.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Tremmel. Dann hat jetzt Frau Dr. Schwalb das Wort.
Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Ruf. Das ist jetzt natürlich etwas komplex, weil es gibt eine unheimliche Vielfalt unterschiedlicher Bereiche des Engagements, unterschiedlicher Organisationsarten, aber auch Formen des Ehrenamts. Und ich möchte mich jetzt der Zeit halber darauf konzentrieren, Ihnen zu antworten mit Blick auf den Professionalisierungsgrad. Also es gibt ja eben Organisationen, die sind stärker professionell aufgestellt, haben auch hauptamtliche Strukturen und solche, die sind maßgeblich ehrenamtlich getragen. Und letztere, davon gibt es eben sehr viele bei uns. Ein sehr hoher Prozentsatz ist rein ehrenamtlich getragen. Und in diesen Organisationen haben die Ehrenamtlichen häufig Nachwuchsprobleme aufgrund der Haftungsfrage. Das ist tatsächlich eine große Hürde, eine große Frage, wie können wir hier besser zur Entlastung kommen? Und da müssen wir ran. Bei den professionelleren Strukturen, da ist der Staat ganz häufig auch gefragt als Fördergebender. Und da plädiere ich sehr dafür, dass wir die Rahmenbedingungen für demokratisches Engagement und Strukturen der Zivilgesellschaft in den Blick nehmen und hier zu einer Reduktion bürokratischer Hürden kommen. Da sind eben Hürden oder auch Potenziale gerade bei der Einführung einheitlicher Zuwendungsrichtlinien zu sehen. Wir können aber auch darauf hinarbeiten, dass ja, die Notwendigkeit überjähriger Förderlaufzeiten in den Blick genommen wird, aber auch, dass zum Beispiel bei Regierungswechseln wie solch einer, der jetzt ansteht, Organisationen nicht existenziell in Gefahr kommen, indem man tatsächlich Hilfe, Abhilfe schafft. In Krisenzeiten war das schon möglich, dass Fonds errichtet wurden zum Beispiel, dass dadurch auch Entlastung geschaffen wurde. Das ist tatsächlich auch eine Fragestellung von staatlicher Entlastung für Organisationen und von Steigerung der Gemeinwohlorientierung. Ich bin schon drüber, ne?
Okay, vielen Dank. Sie sind schon drüber. Ich habe, da Sie ja zwei Fragen hatten, jetzt auch drüber laufen lassen. Das ist kein Beispiel für die anderen. Ja. Bei Herr Professor Pustyowski, Sie hatten eine Frage von Kollegin Tesfayesis.
Ja, ich argumentiere hiermit gegen Rechtsanwälte und Steuerberater, also auch gegen mich selbst. Die sind nämlich immer erforderlich, wenn man einen Verein gründen oder auch die Satzung ändern will. Das Angebot des BMJ auf der Website mit einer kurzen Mustersatzung und anderen Mustertexten ist nicht ausreichend. Zudem ist es häufig in der Praxis so, dass, wie auch schon erwähnt, Rechtspfleger und andere Zuständige bei den Registergerichten und auch bei den Finanzämtern ihre eigenen Vorstellungen von der Auslegung haben. Hier würde es wirklich helfen, wenn es zu einem mehrere modulare Mustertexte gäbe, damit man nicht immer zum Rechtsanwalt und zum Steuerberater laufen muss. Und zudem wäre es sinnvoll, wenn verbindlich Registergerichte und Finanzämter eine Vorprüfung durchführen würden und nicht, wie es momentan in der Praxis ist, dass die einen das anbieten und die anderen jedes Mal ablehnen. Vielen Dank.
Danke sehr. Dann hat Dr. Pusch das Wort. Zwei Fragen aus der FDP.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Abgeordneter Hartewig, Sie fragten zunächst in Bezug auf die Paragraphen 31a und 31b zu der Vergütungsgrenze, die ja momentan bei 840 Euro liegt. Aus unserer Sicht ist die anzuheben. Auf der einen Seite wären durch Gesetze Privilegien steuerlicher Art gewährt mit der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale, dass ich also 840 Euro beziehungsweise 3000 Euro jährlich an steuerfreien Einnahmen erzielen könnte. Aber auf der anderen Seite wird mir dann das Haftungsprivileg genommen, wenn ich die Übungsleiterpauschale in Anspruch nehme oder bei einer entsprechenden Leistungstrennung ich sogar die Übungsleiterpauschale und Ehrenamtspauschale beide gemeinsam in Anspruch nehmen würde. Das sollte aus meiner Sicht nicht sein, sondern auch Übungsleitern, die die Pauschale erhalten, sollte die Möglichkeit gewährt werden, auf das Haftungsprivileg, was es in 31a und 31b gibt, zurückzugreifen. Die zweite Frage zum notariellen Online-Verfahren, liegen mir keine konkreten Zahlen vor, wie viele davon Anspruch nehmen. Ich muss allerdings sagen, ich glaube, das Grundproblem, einen Termin zu finden beim Notar, löst dieses Online-Verfahren trotzdem nicht, weil es wird ja nur in einen virtuellen Raum verlagert und trotzdem ist es ein notarielles Verfahren. Deswegen die beiden Funktionen, die so ein notarielles Verfahren hat, eine Warnfunktion und eine Kontrollfunktion, die brauche ich aus meiner Sicht bei einer Vereinsgründung. Die Kontrollfunktion kann sicherlich auch durch andere Institutionen ausgeübt werden, aber die Warnfunktion bedarf es meiner Ansicht nach insbesondere bei der Gründung, aber nicht, wenn ich später einen Vorstandswechsel eintragen lassen möchte oder eben beispielsweise eine Satzungsänderung vornehme. Da gibt es andere Institutionen, die die Kontrollen vornehmen. Danke.
Danke, Herr Pusch. Das Wort hat Frau Dr. Meister-Schreifelin.
Ja, vielen Dank zur Frage von Herrn Abgeordneten Dr. Plum. Die systemischen Ansätze, zunächst einmal Politik, habe ich gelesen, beginnt ja mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und deshalb ist es sicherlich gut, wenn wir überhaupt erst mal wüssten, wie hoch denn die Bürokratiebelastung ist. In sehr vielen Bereichen sind wir gut informiert, aber in dem Bereich fahren wir ständig im Nebel, obwohl wir das für eines der zentralen Themen halten. Wir haben in der Vereinsstudie erhoben, dass im Schnitt 6,5 Stunden in der Woche für Bürokratie aufgewendet werden muss. Und da würde es sich empfehlen, einen regelmäßigen freiwilligen Survey zu machen, um zu erkennen, nimmt das nennenswert zu oder nimmt es gar ab. Der Abbau von 25% ist ja schon mal sehr erfolgreich in Deutschland durchgeführt worden, nämlich 2006. Im Bundeskabinett wurde entschieden, von den 50 Milliarden Euro Bürokratiekostenbelastung der deutschen Wirtschaft 25% abzubauen. Das ist bis 2011 gelungen. Ähnliches könnte man bei den Vereinen wiederholen. Betrifft natürlich nur Bundesrecht, also nicht EU-Recht und vor allen Dingen nicht die Verwaltungsverfahren vor Ort. Aber immerhin, ganz wichtig systemisch ist der Praxischeck. Und zwar nicht nur nachträglich, wie er jetzt Gott sei Dank mal durchgeführt wurde, auch im Bundeswirtschaftsministerium, allerdings ex post. Also entscheidend ist natürlich der Praxischeck ex ante, das heißt, bevor das Recht in Kraft tritt, dass Vereine gefragt werden. Es ist ja in wirtschaftlicher Dimension gesagt, eine Kundenbefragung. Also wer bringt ein neues Produkt auf den Markt, ohne vorher die zu fragen, die es nachher anwenden sollen, ob sie und wie sie damit zurechtkommen. Zur Frage von Herrn Abgeordneten Müller, öffentliche Beglaubigung. Es war ja mit viel Mühe erreicht und dank übrigens EU-Recht ja auch dann notwendig, dass notarielle Beglaubigungen digital ermöglicht werden können. Seit 1. August 2022 haben wir das auch für die Vereine. Ich höre von den Dachverbänden teilweise, dass die das gar nicht wissen. Also die Vereine fordern es nicht ein, dass es ihnen ermöglicht wird, bei der Vereinsänderung vor allen Dingen, der Satzungsänderung, also Satzungsänderung, und die Notare bieten es nicht an. Also ich verstehe das nicht. Wo bleibt hier der Fortschritt der Digitalisierung, wenn die, die es erbringen sollen, nicht dran denken, es zu tun, und die, die es einfordern sollen, es auch nicht tun? Natürlich würde für viele Vereine das nicht nennenswert was verbessern, weil auch viele ältere Leute dabei sind. Wir aber trotzdem, es wäre ein Fortschritt dort, kommen, wo junge Leute dabei sind.
Dankeschön. Dann hat Herr Holze das Wort.
Hält sich das Narrativ mit einem Bein im Knast unter den Ehrenamtlichen, gerade bei der Frage der Haftung. Deswegen muss dort nicht nur Vereinfachung, sondern auch Klarheit und Transparenz herrschen. Wir versuchen das im Rahmen unserer Fortbildung, im Rahmen unserer Beratung hinzuweisen, wo Haftungsgrenzen sind, wo Haftungsbeschränkungen sind, wo Haftungserleichterungen sind. Aber es braucht dort mehr Anstrengungen, um Vereinfachung auch von gesetzlicher Seite zu erlangen. Deswegen begrüße ich das vollumfänglich. Was zur Business Judgment Rule gesagt wurde, wurde von Frau Weitemeier ausgeführt. Hier nur die Ergänzung zu überlegen, ob es nicht im Gemeinnützigkeitsrecht verankert werden kann, um letztlich alle gemeinnützigen Organisationen hier gleichzustellen und von dieser Regel profitieren zu lassen. Im Datenschutz, eben schon angedeutet, dass das eine der größten Sorgen auch im Ehrenamt ist. Hier für Erleichterungen zu sorgen, ist hilfreich. Vielleicht sich stattdessen an dem Begriff der ständigen Befassung oder der ständigen mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten Beschäftigung, sich der Begriff der ständig, also wann ist man ständig mit personenbezogenen Daten konfrontiert, dort eine Definition stattdessen einzuführen und zu überlegen, ob das nur gilt bei Vollzeitäquivalenten, also die Vollzeit mit dem Thema Datenschutz befasst sind, würde sicherlich auch dazu führen, dass Vereine von der Berufung von Datenschutzbeauftragten stärker absehen können. In jedem Fall machen, eine Regelung finden, die es Vereinen erleichtert. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann hat das Wort Herr Stefan Liefenbach-Trommer auf die Frage von Kollegin Tesfayesus.
Ja, danke, Frau Tesfayesus, dass Sie diese Frage der verschiedenen Zuständigkeit nochmal aufgegriffen haben. Die ideale Lösung habe ich natürlich auch nicht, aber der Impuls wäre für Sie als Bundestag, dazu in der nächsten Legislatur ein passendes Format zu finden, wo eben nicht an Ressortgrenzen orientiert, genau das überlegt wird unter Einbeziehung der Expertise aus Praxis und Wissenschaft. Um vielleicht nur Lösungen zu skizzieren, also vor Ort, das ist natürlich keine Bundeskompetenz, könnte es Service Center geben, es bräuchte Beratung, wie sie DSEE ja viel macht, aber die ist natürlich nicht in jedem Ort. Und hier könnte der Bund Vorreiter sein, indem er eben Dinge zusammenfasst und koordiniert. Wir haben über Haftungsgrenze gesprochen heute schon. Wir sehen, da gibt es mal einen Betrag für Haftungsgrenzen, mal einen für Ehrenamtspauschalen, wieder woanders. All das, wenn das harmonisiert wäre, wäre schon sehr viel einfacher. Ja.
Gut, das nehmen wir als Aufforderung mit. Wir können jetzt leider nicht eine zweite Fragerunde machen. Wir haben nur dieses verkürzte Format, weil der Rechtsausschuss etwas überziehen musste, aus ja, auch verständlichen Gründen, denke ich. Ich denke aber, wir haben sehr viel an Substanz hier trotzdem auf den Punkt gebracht und ins Protokoll gebracht für alle zum Nachlesen. Und wenn noch Fragen sind, kann man das sicherlich auch noch weiter vertiefen. Wir nehmen jedenfalls ganz viele Anregungen von Ihnen mit in die weiteren Beratungen. Und ich darf Ihnen im Namen des Ausschusses ganz herzlich dafür danken, dass Sie hergekommen sind, und auch eine schöne Weihnachtszeit wünschen.